Der Kleinwalsertaler Werner Schuster hört nach dieser Saison als deutscher Skisprung-Bundestrainer auf. Wir nehmen seine Entscheidung zum Anlass einer Wiederholung der Ansichten vom 5. April 2015.
Radio Vorarlberg, Ansichten.
Radio Vorarlberg, Ansichten.
Zu Gast war Johannes Schmiedle.
Werner Schuster, ein gebürtiger Kleinwalsertaler, aufgewachsen in Hirscheck, 46 Jahre alt, verheiratet, Vater von zwei Kindern. Er selbst war aktiver Skispringer und gilt derzeit als einer der erfolgreichsten Skisprungtrainer. Ein guter Zeitpunkt für eine Zwischenbilanz. Diese hat Werner Schuster in seiner Heimatgemeinde Hirscheck bei den Kleinwalsertaler Dialogen gezogen. Das Leitthema 2015 lautete Mut zum Risiko und Ängste überwinden. Werner Schuster hat dieses Thema von Mut, Risiken und Ängsten auf dem Hintergrund seiner beruflichen und privaten Entwicklung analysiert. Sein Leben und seine außergewöhnliche Laufbahn nahmen ihren Ausgang in unmittelbarer Nähe zum Walserhaus in Hirscheck. Laufbahn und Leben kannten, wie Werner Schuster eingangs betont, immer wieder risikoreiche Momente.
Ja gut, wie alles begann, wie begann es? Mein Weg hat mich weggeführt. Ich bin hier aufgewachsen, gleich darunter, der Bodenstraße. Und mein Schulweg ist ähnlich wie zu den Dialogen. Einmal zur Kirche hoch und dann wieder in die Volksschule. Und eigentlich keine richtige Kreuzung, alles nur geradeaus. Dann in die Hauptschule nach Rietzlern und war der gleiche Schulweg. Wir sind nur mit dem Bus gefahren und ich habe immer schon Sport gemacht. Ich hatte das Glück, einen sportbegeisterten Vater zu haben, der mit uns durch die Welt gefahren ist, der uns das Skispringen ermöglicht hat, der uns da eingeführt hat. Wir waren viele Kinder und für mich gab es eigentlich nur eins, am Nachmittag am Lift zu verbringen und entweder Ski zu fahren oder eben Ski zu springen. Und die Schule war jetzt nicht so wahnsinnig herausfordernd, dass was man jetzt Tag und Nacht lernen musste. Und es war extrem angenehm, diese Freiheit zu haben. Und dann kam ich zur ersten Kreuzung, die eigentlich keine Kreuzung war, und zwar die Entscheidung mit 14, die schon bei vielen Menschen eine Kreuzung ist, was mache ich dann? Gehe ich jetzt ins polytechnischen Lehrgang, so hieß es damals, oder gehe ich jetzt ins Gymnasium oder in die Realschule oder irgendwas? Und für mich war gleich, ich gehe nach Stams. Ich gehe nach Stams, weil ich will Skispringer werden, alles andere interessiert mich nicht. Also ich war eigentlich auf einer Hauptstraße, es gab zwar einen Feldweg da links runter oder so, aber der hat mich nicht interessiert, auch rechts, der Feldweg hat mich interessiert. Für mich war es immer die Hauptstraße. Ich wollte Sportler werden und ob das jetzt weg ist von zu Hause oder nicht, das war jetzt nicht so mein Thema. Ich wollte Sportler werden, ich hatte das Glück mit einer guten Ausbildung auch, war vorne dabei in meinem Jahrgang und es war für mich klar, dass ich hier Sportler werden möchte. Und dann kommt schon der Begriff, der eine ziemliche Rolle gespielt hat in meinem Leben. Ich bin dann an diese Schule, das ist ein Ort ungefähr 30 Kilometer vor Innsbruck. Da gibt es eine Internatsschule für Skisportler, zwei Schultypen, Handelsschule und Gymnasium. Und dann war eine lustige Entscheidung war dann zu sagen, ja, wo gehst denn du da hin? Handelsschule, Gymnasium? Ja, sage ich, puh, weiß ich nicht. Und dann meine Eltern, die mir da sehr viel Freiheiten gelassen haben, gesagt, ja, die Lehrer sagen, du bist ganz, ganz, ganz geschickt in der Schule, geh doch ins Gymnasium. Ich erzähle das deswegen, weil, hinterfragen Sie sich mal, machen Sie das mit Ihren Kindern auch so? Ich hinterfrage mich auch, nicht? Also Herr Doktor, Herr Professor haben heute schon mal gehört, gell, links und rechts. Und ja, du lernst ganz gut, geh doch mal ins Gymnasium. Und da bin ich dann ins Gymnasium gegangen und wir hatten auch damals schon Englisch, aber der damalige Direktor hat mit uns ein bisschen gesprochen in der Hauptschule und da bin ich in das Gymnasium gegangen und dann ging es um Grammatik und um alles Mögliche und ich hatte keine Ahnung. Und dann bin ich da 3 Monate dort, habe meinen ersten Fünfer geschrieben, in der Hauptschule habe ich nur Einser gehabt und dann habe ich mir gedacht, das schaffe ich nie. Das schaffe ich nie. Wie soll ich da jemals das lernen? Ich hatte keine Ahnung von dieser Englisch-Grammatik und dann wäre ich beinahe, bin ich mal nach Hause gegangen zu meinem Vater und habe gesagt, pass auf, ich schaffe das nicht, ich möchte Sportler werden, das ist viel zu anstrengend, ich wechsle. Wissen Sie, was er gesagt hat? Ja, dann erkundig dich mal und dann wechselst halt. Und das finde ich so spannend, zu sagen, einfach diese Freiheit zu geben, ja, musst du wissen, erkundig dich mal. Ich war dann irgendwie dann zu träge, mich zu erkundigen, mein Englischlehrer hat scheinbar an mich geglaubt und ich habe dann doch mal einen Vierer geschafft und dann ging das eigentlich ganz gut. Das wäre extrem schade gewesen. Das wäre wirklich eine Kreuzung gewesen, hier abzubiegen.
Werner Schuster macht Matura am Skigymnasium Stams. Mit der AHS-Matura boten sich wenige berufliche Möglichkeiten. Was blieb, war ein Studium. Er inskribiert an der Uni Innsbruck Sport und Psychologie.
alte Studienordnung genial. Ist wirklich ein unterschätztes Phänomen. Wir hatten Freiheiten und wenn man Freiheit hat, hat man Zeit für Kreativität. Und diese Zeit geht verloren. Und das ist für eine Persönlichkeitsentwicklung, glaube ich, sehr, sehr wichtig, Raum zu füllen. Zeit zu haben, Raum zu füllen und vielleicht mal aus dem Elternhaus draußen zu sein, in einer Studentenwohnung zu sein und dann mal einfach bis 11 schlafen. Schlafen ist super. Und man muss sich aber vor niemandem rechtfertigen. Du bist unproduktiv, du kannst, du versäumst die Zeit. Immer dieser Effizienzgedanke. Einfach mal sich selber erfahren und sich mit dem Leben auseinandersetzen und erst über diesen Raum kommt die Motivation, sich für eine Richtung zu entscheiden. Also ich habe das auch sehr, sehr angenehm empfunden. Aber auch dort war dann das Ziel sehr weit weg, mal so ein Studium abzuschließen. Ich war ja noch Sportler. Und dann war auch ich wieder fast abgebogen. Und bin ich mal mit einem Kollegen, mal kam und sagte, ja, vielleicht machen wir die Hauptschullehrerausbildung, die PEDAG. Das wäre schneller irgendwie. 3 Jahre, zack, dann hätte ich einen Beruf. Ja, bin ich auch nicht abgebogen, aber auch wieder eher aus Trägheit. Ach, bleiben wir nochmal drin. Vielleicht ist irgendwann Licht am Ende des Tunnels. War, glaube ich, auch die richtige Entscheidung. Aber wäre beinahe abgebogen in der Richtung. Und habe dann, nachdem ich 95 aufgehört habe mit Skispringen, ich war ein ordentlicher Springer, aber habe es nicht ganz mehr geschafft, an der Spitze mich zu etablieren, habe ich dann die Ausbildung forciert, das Sportstudium forciert, ein bisschen was mit Kindern gemacht, die Liebe zum Skispringen ist mir geblieben. Und dann kommt wieder der Begriff ins Spiel, habe ich 98 auf einmal die Möglichkeit gekriegt, wieder zurückzukehren an die Schule, an der ich selber ausgebildet wurde als Trainer. Und ich habe das eigentlich nie so richtig angestrebt, also vielleicht hat mein Unterbewusstsein das angestrebt, aber ich nicht bewusst. Ich habe eigentlich einfach gemacht. Ich habe gemacht, habe etwas mit Kindern gemacht, habe nicht gefragt, ob ich viel verdiene, wenig verdiene, hatte nicht das große Ziel vor Augen. Und dann, ja, du könntest da zurückkehren. Ich hatte noch keinen Abschluss, die Diplomarbeit hat mir gefehlt und noch 2 Prüfungen. Ansonsten, aber das war machbar, war mit dem Beruf vereinbar und da bin ich dort hingekommen. Habe ich gesagt, gerne, super. Und dann habe ich dort angefangen. Da war ich auch ein bisschen nervös, hatte natürlich schon ein gewisses Rüstzeug in technischer und konditioneller Ausbildung. Und dann gehe ich da am ersten Tag hin und habe ich diese 8 Kinder vor mir. Das waren keine Kinder, das sind Jugendliche, 14, 15, 16 Jahre. Und die schauen mich mit großen Augen an. Und ich habe dann ein bisschen das erste Training organisiert und das zweite und das dritte. Und ich bin nach Hause gegangen und habe gespürt, hier bin ich richtig. Sehr unglaublich, hier bin ich richtig. Eigentlich hätte das mein Lebensziel sein müssen, aber es war nie mein Lebensziel. Aber ich habe gespürt, hier bin ich richtig. Und ich war davor öfter krank und so und immer wieder mal. Und ich greife ein bisschen voraus, ich war 9 Jahre in Stams. 9 Jahre. Reisen, Wettkämpfe, Training, Gletscher, Sommerschanze. Ich habe keinen Tag gefehlt. Ich hatte einmal vielleicht einen Tag Durchfall, bin trotzdem zum Training gegangen. Warum? Es hat mich beseelt. Es war für mich das Schönste, was ich machen kann. Und auch noch ein kleiner Vorgriff. Ich habe die Arbeit mit Jugendlichen, die ist schöner wie meine jetzige Arbeit. Die nicht falsch verstehen, hat andere Seiten. Ich habe jetzt hier eine gewisse Medienpräsenz, ich habe eine hohe Verantwortung, ich kriege Anerkennung und alles. Die Arbeit an sich ist nicht getoppt worden. Die Arbeit mit den Jugendlichen war die schönere Arbeit, die erfüllendere Arbeit. Ich bin jeden Tag dort gern hingegangen. Und ich habe eine Frage, die stelle ich jetzt. Würden Sie den gleichen Job machen? Also stellen Sie sich vor, Sie sind irgendwie, keine Ahnung, Ihr Vater ist Ölscheich oder was und Sie haben Geld ohne Ende. Würden Sie den gleichen Beruf machen, wenn Sie nichts dafür bezahlt kriegen würden? Würden Sie dann den gleichen Beruf machen? Oder würden Sie, wenn Sie jetzt Geld hätten ohne Ende, keine Nöte, würden Sie den gleichen Beruf machen? Viele würden wahrscheinlich sagen, eher nicht. Ich hätte damals den gleichen Beruf gemacht. Ich hätte gesagt, bitte lasst mich dorthin, gebt mir wieder diese 8 Kinder oder 8 Jugendlichen und lasst mir mein Wissen weitergeben. Das hat mich beseelt irgendwo. Jetzt würde ich es wahrscheinlich nicht mehr machen, da würde ich ein paar Dinge aussortieren. Aber die Frage ist für mich ganz interessant. Auf jeden Fall habe ich das dann 9 Jahre gemacht und hat alles ganz gut funktioniert. Ich hatte die letzten 2 Jahre dann den Gregor Schlierenzauer, der als 14-Jährigen in meiner Gruppe, zwischen 14 und 16, und bin mit dem ganz gut klargekommen. Der ist 2006 Juniorenweltmeister geworden, war für mich eine extrem interessante Geschichte. Ich hatte natürlich auch die Vergleiche, was sind talentiertere Kinder, weniger talentierte Kinder, arbeitswilligere Kinder, und der hat alles vereint. Der war talentiert, der war arbeitswillig, der war neugierig, der war besessen, der hat alles vereint. Und ich habe mir gedacht, Wahnsinn, auf das, was du mit dem arbeiten darfst. Ich habe ihn nicht aufgehalten und er konnte ihn dann abgeben. Mit 16 hat er seinen ersten Weltcup gewonnen. Und in der Richtung habe ich ihn dann abgegeben. Und dann kam wahrscheinlich die erste richtig große Kreuzung. Und bevor ich zu der komme, möchte ich vielleicht einen kleinen Exkurs wagen.
Diesem Exkurs möchte ich voranstellen, dass in meiner Wahrnehmung das Skispringen in den letzten Jahren unglaublich an Aufmerksamkeit und Attraktivität gewonnen hat. Karl Schnabel, Toni Innauer, Alois Liebburger, Sven Hannawald, Jens Weißflog sind ein paar Namen bei den Männern, die auf ihre Springer- und Fliegerkunst ein Millionenpublikum richteten. Mittlerweile sind es auch Skispringerinnen wie Daniela Iraschko-Stolz oder Eva Pinkelnick aus Vorarlberg, die mit ihren Leistungen beeindrucken. Zehntausende Fans jubeln diesen Königinnen und Königen der Lüfte zu. Werner Schuster, der Cheftrainer der deutschen Skisprung-Nationalmannschaft, erklärt den Zuhörerinnen und Zuhörern seinen Zugang zur Kunst des Skispringens.
Skispringen, was heißt denn das eigentlich? Wird ziemlich bewundert, wahrscheinlich deswegen, privilegierte Situation, Elite-Sportart, können die wenigsten betreiben, aber eigentlich jeder, der ein bisschen mit Ski aufwächst, der weiß, wie die Kinder gerne springen, wie man selber gerne springt. Dieses Gefühl mal abzuheben ist ganz interessant. Und wenn ich hier eine kleine Analogie sehe, wenn man so ein bisschen so einen Mantel drüber legt, was bedeutet das eigentlich, dann steckt mehr dahinter und man kann vielleicht wirklich ein paar Parallelen im Leben raussuchen. Und beginnen tut's mit dem Anlauf. Und heutzutage fahren die Leute ja in Spuren an, in so, wo die Ski reinpassen. Und wenn man irgendwo, sage ich mal, seinen Beruf macht oder irgendwo sein Fahrwasser hört, dann fährt man mal an. Und man kann eigentlich nicht viel falsch machen. Man fährt runter, es ist kaum eine Möglichkeit, links und rechts irgendwo rauszufahren. Und man fährt, und man fährt, und man fährt. Aber irgendwann ist fertig. Ist die Spur zu Ende. Und dann wird man in die Luft hinaus katapultiert. Und da sind dann Fähigkeiten gefragt, da ist Mut gefragt, da ist der Überlebenstrieb gefragt, wie schaffe ich diesen Absprung? Wie schaffe ich diesen Absprung in diese andere Sphäre? Und wenn ich irgendwo aufbreche und diesen Absprung mache, in dem Moment, wenn ich den Boden unter den Füßen verliere, wie fühlen wir uns da? Wir fühlen uns unsicher. Es gibt ja auch so Pulsmessungen, die man gemacht hat bei den Sportlern. Und es gibt unterschiedliche Ausbildungsgrade. Manche, die sind sehr, sehr nervös beim Wegfahren oben, haben hier schon 170, 180 Puls und werden im Anlauf ruhiger und haben dann am Schanzentisch nur mehr 120, 30. Es gibt andere, die fahren oben weg mit 100 Puls und die haben am Schanzentisch auf einmal 200. Warum erzähle ich das? Es ist ganz interessant, jeder Mensch ist ein bisschen anders gestrickt und wenn ich 200 Puls habe, dann bin ich kaum handlungsfähig. Entscheidend ist, bin ich handlungsfähig. Und wenn man sich irgendwo reinstürzt, ist es besser, wenn man sich's am Anfang gut überlegt und vielleicht mal 200 Puls hat und wenn man irgendwas wechselt, irgendwo hingeht und dann aber im entscheidenden Moment handlungsfähig bleibt, als wie sich einfach blindlings in ein Abenteuer zu stürzen und am Schanzentisch draufzukommen, ich habe die falsche Schanze gewählt. Die ist vielleicht zu groß. Ich habe vielleicht nicht die erforderlichen Fähigkeiten. Also das ist ganz, ganz interessant. Und dann komme ich irgendwie, die Skispieler nennen das dann irgendwie, komme in den Flug rein. Und diese Zwischenphase, ich führe sie nicht extra auf, ist eine sogenannte Vorbauphase. Das ist die Phase, wenn nach dem Schanzentisch bis der Sportler in ein stabiles Flugsystem kommt. Die ist mit den Sinnen kaum zu begreifen. Die geht so schnell, dass auch die renommierten Sportler das kaum mitkriegen. Und das Entscheidende ist, dass sie dann irgendwo in ein stabiles System kommen. Wenn hier Seitenwind ist oder irgendwas, dass sie einfach merken, sie können irgendwo das austarieren, sie schaffen das, sie haben die Fähigkeiten dazu. In dieser Vorbauphase kann einiges passieren, kurz nach dem Absprung. Das ist die kritischste Phase. In dem Moment, wenn ich da mal diese Position erreicht habe, dann geht es mir ganz gut. So geht es uns doch allen. Wenn wir irgendwo weggehen, in eine neue Dimension eintauchen, am Anfang fühlt man sich extrem unsicher. Und dann irgendwann einmal, wenn man es ein bisschen gewohnt ist, wenn man sein neues Umfeld kennengelernt hat, wird es stabiler. Und dann wird es ruhiger und dann wird es handelbarer. Und dann fliege ich. Und dann ist die Frage, wo ich hinfliege, wie weit ich fliege, wie lange ich fliege. Und je nachdem, auf welcher Schanze ich bin. Und wenn alles gut geht, dann landen wir irgendwann wieder. Dann landet man irgendwann wieder sicher, vielleicht sogar noch ästhetisch. Und dann kann man sich überlegen, springe ich nochmal auf der gleichen Schanze. Man kann auch mal ein paar Mal auf der gleichen Schanze springen. Und was wir auch schon thematisiert haben, es kann auch mal eine Landung schief gehen. Aber dann ist auch kein Drama. Dann kann ich vielleicht eine Schanze runtergehen oder auf der gleichen Schanze nochmal probieren, bis die Landung funktioniert.
Werner Schuster schildert in den Ansichten seinen privaten und beruflichen Weg. Er spricht auch von einer entscheidenden Kreuzung, an der ihn eine unvorhergesehene Anfrage erreichte. Er war zum Zeitpunkt des Anrufs seit mehreren Jahren Skisprungtrainer am Skigymnasium Stams.
Alles war stabil, ich habe die Schanze beherrscht, die Skigymnasium Stams Nachwuchstrainer Ausbildungsschanze. Und dann hat mich 2007, im Februar schon, hat mich ein Anruf aus der Schweiz ereilt und dann haben die gesagt zu mir, der damalige Sportchef hat gesagt, bei uns hört der Nationaltrainer auf und wir werden dich gerne verpflichten als sein Nachfolger. Und dann habe ich gesagt, du pass auf, schön und gut, aber ich habe einen wunderbaren Job, also ich habe kein Interesse, irgendwas zu machen. Und ja, da ist der Simon Ammann und der Andreas Küttel, vielleicht einigen ein Begriff, der Ammann ist 2007 Weltmeister geworden und ich habe gesagt, nein, danke, also ich bin wunderbar aufgestellt, viel Spaß bei der Suche, ich stehe nicht zur Verfügung. Das war irgendwann im Jänner. Und dann ist der, wie gesagt, der ist Weltmeister geworden und dann im März, da ruft der gleiche wieder an, sagt, wir könnten uns mal bitte treffen, weil in 2 Wochen ist Saisonschluss und wir würden dich gerne als Nachfolger haben. Jetzt habe ich irgendwie, ohne dass ich es wollte, habe ich mir in diesem internen Kreis, in dieser Familie einen Respekt erarbeitet, dass ich gefragt wurde, was anderes zu machen, auf die nächste Schanze. Also ich habe nicht dem Trainer gesagt, bitte lass mich auf die nächste Schanze, sondern ich bin auf der gleichen gesprungen und dann hat ein anderer zu mir gesagt, hey, magst du nicht auf die größere Schanze gehen? Und dann habe ich zum ersten Mal überlegen angefangen, was mache ich jetzt hier, was riskiere ich, was tue ich, soll ich das machen? Und dann war es schon reizvoll, irgendwann zu sagen, okay, in dem Jugendbereich hast du jetzt eigentlich alles gesehen, bis der nächste Schlierenzauer kommt, dauert es mindestens wieder 20 Jahre und vielleicht ist es doch mal interessant, sich auf der obersten Bühne irgendwie auszuprobieren. Und habe das als enorme Wertschätzung empfunden. Und es war dann schon schwierig auch, gerade junge Familie, Kinder 3 und 1. Und ich wollte eigentlich das nicht machen dort. Und dann auf einmal zu sagen, pass auf, ich hätte jetzt da die Möglichkeit, und raus aus der gewohnten Spur auf eine andere Schanze zu gehen. Und das ist nur gegangen eben mit der Unterstützung meiner Frau und eben Unterstützung meiner Eltern und ihrer Eltern. Und das ist bis zum heutigen Tag so, und sonst wäre es nicht gegangen. Sonst wäre es nicht gegangen und wird es auch nicht gehen. Und ich bin sehr dankbar, dass ich diese Unterstützung hatte. Habe mich auf jeden Fall dann zu diesem Entschluss durchgerungen. Musste dann 2 Jobs parallel machen, musste bis Juli in Stams fertig machen und habe aber im April ein neues System kennenlernen müssen. Also es war schon sehr, sehr, sehr fordernd. Habe dann dieses Jahr Schweiz ganz gut bewältigt. Die Latte lag hoch und wir konnten sie nicht mehr überspringen. Bin ein bisschen nach unten gesetzt. Ammann war damals Weltmeister, dann in dem Jahr drauf war kein großes Ereignis, aber ein bisschen zurückgefallen, aber es war okay. Musste dann auch merken, okay, gewisse Dinge funktionieren, die ich kann als Trainer, aber gewisse Dinge muss ich noch lernen. Und war eigentlich im Wort bis 2010 das Ganze durchzuziehen. Und hatte einen Einjahresvertrag, aber es war ganz klar ausgemacht bis 2010, das durchzuziehen. Zum gleichen Zeitpunkt hat die deutsche Mannschaft weiterhin am Boden verloren. Die hochgelobte Mannschaft aus den Jahren 99, 2000, 2001, 2002, Martin Schmidt, Sven Hannawald, Namen, die Sie wahrscheinlich kennen, haben alles gewonnen und dann ging es bergab. Nachwuchs hat gefehlt und dann kam es zum Bruch, zur Zäsur. Der Verband hatte auch irgendwelche Sparzwänge und dann haben sie alles gewechselt, den Cheftrainer gewechselt und den sportlichen Leiter gewechselt. Und dann kam einer ans Ruder, der ein guter Freund von mir ist, den ich oft getroffen habe auf Nachwuchsebenen, ein ehemaliger Kombinierer, dem haben sie gesagt, und du strukturierst uns jetzt die Sparte Skisprung neu. Und dann rief mich der an, ich hatte schon Pläne, wie ich jetzt mein Wort halte in der Schweiz bis 2010, und dann sagt der zu mir, pass auf, ich bin jetzt hier betraut und für mich gibt es nur eine Lösung, ich will dich als Cheftrainer. Dann habe ich gesagt, bist du verrückt? Lass mich in Ruhe. Ich habe jetzt gerade ein Jahr Weltcup hinter mir. Und es war ein extrem mediales Thema. Wir sind nach Planitza gefahren und es gab hinter den Kulissen das Gespräch. Dort hat an jeder Hütte, hinter jedem Aufwärmraum haben die Leute gesprochen über das Thema und ich stand mittendrin und keiner wusste das. Nur ich wusste, dass ich wahrscheinlich den Laden übernehmen werde. Und alle spekuliert. Das war ein ganz komisches Gefühl. Dann habe ich gedacht, mein Gott, das ist ja eigentlich, das ist falsch. Das ist, du musst ein Wort halten. Und das ist eine Riesenaufgabe. Und geht das oder geht das nicht? Und warum wieder wechseln? Und das haben mich unglaublich viele Zweifel überfallen und überfahren. Und dann haben wir noch zwei Treffen gehabt. Und dann habe ich überlegt und habe die ganzen Argumente gewälzt und bin eigentlich auf keinen grünen Zweig gekommen. Ich, der eher unbekannte Trainer, mittelmäßig erfolgreich, ein Jahr in der Schweiz, nur Nachwuchstrainer, habe auf einmal zwei Möglichkeiten, zwei Jobs von Nationen. Und es gab damals große Namen wie Kojankowski oder Innauer oder wie sie alle heißen. Und mich haben sie gefragt und ich hatte die Wahl zwischen zwei Nationen. Als Österreicher konnte ich die Schweiz und Deutschland trainieren. Sehr interessant. Was mache ich jetzt damit? Und habe wirklich versucht, eher wie das mein Naturell ist, rational damit umzugehen und abzuwägen. Und dann hat mich der wieder angesagt, ich muss mich sofort mit dir treffen. Dann sage ich, lass mich in Ruhe, ich kann jetzt nicht. Ich fahre zu dir. Dann hat er mich angerufen, dann ist er gekommen, hat mir gesagt, du hast zwei Wissenschaftler zur Verfügung, das zur Verfügung, das zur Verfügung, das zur Verfügung. Und dann gab es wahrscheinlich einen Auslöser, der total schräg war. Ich hatte damals einen Springer in der Schweizer Mannschaft, der hieß Guido Landert. Und der war echt ein vielsprechendes Talent. Der hat sich unter meiner Ägide ganz gut verbessert. Und dann kam der beim letzten Springen in mein Zimmer und hat gesagt, er muss mit mir reden. Und das muss ich jetzt ein bisschen so retrospektiv erzählen. Und dann habe ich gesagt, ja, was gibt's? Dann sagt er, ja, er wollte mir sagen, ich bin jetzt der Letzte, der es erfährt. Und er möchte sich bedanken für die Saison, aber er hört auf. Dann habe ich gesagt, spinnst du? Sagte, ja, er hört auf, er hat sich überlegt, er weiß, er dankt sich, bedankt sich, er hat sich super verbessert, alles, und er weiß auch, was notwendig wäre, den nächsten Schritt zu machen, aber er hört jetzt auf. Dann wollte ich ihm eigentlich einen Fußtritt geben, sage ich, verzieh dich, und meine Vision eines Teams ist zusammengebrochen. Ich hatte den Simon Ammann, den Andreas Küttel, und meine Vision des Teams ist zusammengebrochen. Und in letzter Konsequenz hat unter anderem das den Ausschlag gegeben, mich hat das immer getaugt, so strategische Dinge, Teams aufzubauen, Ebenen aufzubauen, Nachwuchsebene, Anschlussebene, Weltcup-Ebene, einfach diese Strategie zu entwickeln. Und vielleicht hat das auch mit den Ausschlag gegeben, auf jeden Fall habe ich dann nach längerer Überlegung, habe ich dann irgendwann gesagt, okay, ich mach's. Wir probieren das gemeinsam. Wenn du mir den Rücken frei hältst, habe ich zu meinem neuen sportlichen Leiter gesagt, dann probieren wir das. Und ich habe mich nicht gut dabei gefühlt, weil ich habe ein Prinzip verlassen, das mich mein ganzes Leben bis dorthin begleitet hat. Ich habe Dinge fertig gemacht. Ich habe immer Dinge fertig gemacht. Und es hat sich immer ergeben, dass wenn eins soweit zu Ende war, dann kam die Möglichkeit, was Neues zu machen. Aber ich habe die Dinge fertig gemacht.
Dazu kann man noch ergänzen, dass Werner Schuster im letzten Augenblick die Entscheidung nochmals in Richtung Schweiz und gegen das Cheftrainerangebot aus Deutschland umdrehen wollte. Aber man gab ihm zu verstehen, das gehe nicht mehr. Und so wurde er dann Cheftrainer der deutschen Skisprung-Nationalmannschaft. Werner Schuster, der Cheftrainer der deutschen Skisprung-Nationalmannschaft, zeigt sich als abwägender, differenziert beurteilender Mensch. Das gehört vermutlich auch zu seiner Rolle als Cheftrainer. Sein Hauptinteresse gilt dem Tüfteln über Strategien und dem Formen eines Teams. Alles gut und schön, sagt er, aber die Öffentlichkeit will Bares, will Sichtbares, also Medaillen sehen.
Das ist auch, was mich teilweise belastet, heute noch oder vielleicht heute mehr als früher. Es werden stark Medaillen gezählt und der Sport wird ganz stark auf der Spitzensport ganz stark auf diese wirtschaftliche Ebene runtergebrochen. Medaillen zählen für die Statistik, Medaillen zählen bei den Sponsoren. Ohne Sponsoren kein Geld, ohne Geld kein Training. Und das ist schon teilweise sehr, sehr ein bisschen mühsam. Aber es ist irgendwo auch ein Kreislauf, wo man muss wissen, auf was man sich da einlässt. Ein Jahr drauf kam Vancouver, die Olympischen Spiele, und wir sind reingestartet. Ich möchte nicht sagen, dass mir die Kraft ausgegangen ist, aber es hat schon gezehrt, der Wechsel von Österreich nach in die Schweiz, von der Schweiz nach Deutschland, immer ohne Pause im Frühjahr. Und dann haben wir da ein bisschen mal eine Pause gemacht im Frühjahr und dann haben wir ein bisschen später mit dem Training begonnen und auf einmal waren wir im Sommer gar nichts. Wir waren hoffnungslos weit hinten. Und dann haben wir einfach ein bisschen das übersehen und haben dann uns wieder rangekämpft Anfang des Jahres, haben aber dann bis zur Vierschanzentournee wieder Boden verloren und dann sind wir bei der Vierschanzentournee angereist. Erwartungen waren groß, Springen war fürchterlich, insgesamt war schlechtes Wetter, es hat geregnet, es hat gewindet und wir wurden 13. und 18. Und das sind 20.000 Zuschauer im Stadion. Die besten sind zwei Deutsche im Finale, 13. und 18. Und es wird übertragen und dann kommen die Kameras und die Mikrofone und sagen so, Herr Schuster, was war da los? Und dann haben wir einen Tag später, mussten wir eine Pressekonferenz machen. Ich habe echt einen guten Pressebetreuer. Und es ist aber nicht mehr möglich gewesen, irgendwie das so, weil es quasi eine Arbeitsgruppe in einem Beirat zu gründen, um vielleicht die Medienstrategie zu besprechen, sondern es war mehr, ich war gefragt. Mein Pressebesprecher hat mir kurz geholfen. Es waren 40 Journalisten im Raum, 50, gefühlte 100. Ich habe mich gefühlt wie ein Stück Fleisch und das sind alles Hyänen. Und habe mir aber dann gedacht, was mache ich jetzt hier? Es gibt nur eins. Es gibt nur eins. Ich sage es ihnen einfach so, wie es war. Und entweder nehmen sie es oder sie nehmen es nicht. Und dann haben sie mich gefragt, und wie erklären sie sich das und so. Und dann habe ich ihnen gesagt, passt mal auf. Es gibt zwei Leistungskurven. Die Kurve der älteren Athleten, 30 plus, die geht unweigerlich nach unten. Dann gibt es die Kurve der jungen Athleten, die geht unweigerlich nach oben. Ich kann Ihnen nicht sagen, wo der Schnittpunkt ist. Mit anderen Worten, vielleicht haben wir den Tiefpunkt noch gar nicht erreicht. Und dann war mal Stille, so nach dem Motto, wir sind 13. und 18. geworden und der sagt, vielleicht haben wir den Tiefpunkt nicht erreicht. Und ich habe es Ihnen einfach erklärt. Und es hat aber dann doch nach ein paar Nachdenksekunden Leuten eingeleuchtet. Die Pressekonferenz lief soweit ganz gut und da war einer von der Bild-Zeitung, schlimm, ihr kennt die Bild-Zeitung, schlimmer Zugang, echt schwierig für einen Trainer mit Ambitionen hier, der kam dann zu mir und sagt, Herr Schuster, ich muss Ihnen gratulieren, ich mache das jetzt seit 10 Jahren mit und die letzten 7 Jahre wurden nur Geschichten erzählt, endlich bringt es mal einen auf den Punkt. Dann habe ich mir gedacht, was ist denn jetzt los? Genau der von der Bild-Zeitung, der gefühlt nur darauf wartet, bis er dir eine draufgeben kann, sagt, endlich hat mal einer Tacheles geredet. Also es hat mir geholfen, wer hätte auch eine Kreuzung sein können in meinem Leben. Auf jeden Fall ging es dann weiter bis Vancouver, wir haben uns zusammengerauft und es kam glatt eine Silbermedaille raus in der Mannschaft. Olympiamedaillen in Deutschland zählen über alles. Wie wir es gemacht haben, weiß ich immer noch nicht. Wir haben versucht, inhaltlich klar zu bleiben. Und was wir damals gemacht haben, war so ein Film. Und ich habe mal versucht, ein bisschen so emotionales Coaching, die Leute irgendwie auch in einen Zustand zu bringen, wo sie mit sehr viel Vertrauen springen. Haben wir so einen Film gemacht, wo wir die besten Sprünge zusammengeschnitten haben von den Jungs und mit Musik untermalt haben. Und den haben wir ihnen kurz vorher noch gezeigt. Und haben sie versucht, in einen emotionalen Zustand zu versetzen, dass sie nicht zu viel nachdenken, sondern dass sie einfach aus dem Gefühl rausspringen. Ob es deswegen war oder nicht, aber es war eine Maßnahme. Tatsache ist, es hat funktioniert und hätte auch eine Kreuzung sein können, aber in die andere Richtung. Okay, war etabliert soweit. Dann ging es weiter. Und bis Sochi war es noch ein weiter Weg. Und dazu vielleicht eine Geschichte dazwischen. Es kamen eben junge Springer, unter anderem der Severin Freund. Damals war noch der Pascal Bodmer dabei. Der ist leider jetzt nach einem schweren Sturz wieder zurückgefallen. Und die Freundgeschichte passt vielleicht ganz gut. Wir wussten natürlich, mit den Elternsportlern geht es nicht auf Dauer. Wir brauchen die jungen Sportler, die irgendwann in die Bresche springen. Und der Severin Freund ist irgendwann zu mir gekommen und hat gesagt, ja, ich möchte mir noch sagen, er war in Berchtesgaden in der Schule, gesagt, er zieht jetzt nach München. Dann habe ich gesagt, München? Haben sie da eine neue Schanze gebaut oder was tust du? Dann hat er gesagt, nein, er studiert jetzt und seine Freundin studiert auch und er zieht jetzt mit ihr zusammen und er zieht jetzt nach München. Dann sage ich, und Training? Ja, da ist der Olympiastützpunkt und da ist eine Kraftkammer und da kann er das Ganze machen. Dann sage ich, und Skispringen? Ja, da geht er mal nach Berchtesgaden und einmal nach Rasbühl. Er kommt aus dem Bayerischen Wald, wenn sie, das ist da die Nähe Passau, oder nach Oberstdorf und da schließt er sich an. Dann habe ich gesagt, na, das geht nicht. Ich meine, er war damals von 8 Leuten das Siebtbeste oder der Zweitschlechteste. Und dann habe ich gesagt, das geht nicht. Ich sage, wir können dich nicht fördern mit diesem Umfeld, weil das ist zum Scheitern verurteilt. Das ist nicht möglich. Ich sage, wir müssen uns eine andere Lösung einfallen lassen. Ja, was? Da habe ich gesagt, lass mich mal überlegen. Ich sage, pass auf, es gibt nur eine Möglichkeit. Wir haben immer so in Deutschland heißt es Lehrgänge, ich finde das Wort schlimm, Kurse, also Trainingskurse. Und da haben wir so alle 3 Wochen so einen Kurs gemacht. Dann habe ich gesagt, pass auf, da sind wir eh zusammen. Aber in allen Zwischenwochen musst du 3 Tage in der Woche nach Oberstdorf. Dort hast du einen Trainer, der immer dabei ist und der auch bei mir immer dabei ist. Und dann musst du 3 Tage machen. Ich gestehe dir eine Einheit zu Hause zu, am Freitag. Die kannst du alleine machen, aber zwischen Montag und Mittwoch musst du dich dieser Trainingsgruppe anschließen. Ja, und wer soll das bezahlen? Er ist bei keiner Behörde und so. Ich sage, finden wir eine Lösung, müssen wir irgendwas machen, aber entweder richtig oder nicht. Dann hat er das dann irgendwie angenommen, zähneknirschend. Nach einem Monat hat er gesagt, oh, das ist super und Vater wieder. Es sind 6 Jahre vorbei, fast 7, 6 Jahre vorbei. Er fährt immer noch, er macht immer noch den Weg. Und das auch eine Kreuzung. Wenn wir diese Maßnahme nicht gemacht hätten, wer weiß, wo der deutsche Skisprung stehen würde, weil er hat es in letzter Konsequenz rumgerissen als Vorbild. Er hat überrissen, das ist mein Weg. Das ist mein Weg, ich muss den kleinen Schubfer geben, aber es ist mein Weg. Und er hat gemerkt, das tut ihm gut. Das tut ihm gut. Und ich weiß genau, da sind wir wieder bei dem Thema, der ist jetzt Gesamtwegsieger, was ist denn das nächste Ziel? Nächstes Mal vielleicht mit einem Punkt Vorsprung zu gewinnen, nicht mehr ex aequo oder so, das wäre vielleicht ein Ziel. Aber ich weiß genau, wenn er den Weg verlässt, das machen viele Sportler, wenn er irgendwann sagt, so, jetzt weiß ich, wie es geht, jetzt bleibe ich jetzt zu Hause, muss nur mehr montags nach Oberstdorf, in dem Moment ist es vorbei. Er muss diesen Weg beibehalten.
2014 konnte Werner Schuster seinen bisher größten Erfolg als Trainer feiern. Seine Mannschaft spurte und flog wie geschmiert über die Schanzentische. Die Trainerseele sieht und begleitet immer auch die Wege der Athleten bis zu ihrem Erfolg. Die Medienvertreter im Nacken.
Der Durchbruch war dann in Sochi. Ich bin runter zur Pressekonferenz. Die Journalisten haben ihr Mikros, die bringen sich fast um am Zaun und halten dir das dann so rein und sagen, ja, Herr Schuster, wann bringen Sie Ihren Leuten endlich Killerinstinkt bei? Dann habe ich gesagt, jetzt pass uns mal auf. Was glauben Sie, wie viele Leute auf der Welt, es sind jetzt nicht so viele wie Fußball oder irgendwo Skifahren oder Tennis spielen, aber es gibt auch einige, die tun Skispringen. Viele. Und die fangen als Kinder an und die scheiden dann irgendwann aus und ein paar bleiben dann auf der obersten Ebene übrig. Und dann kommen 50 hierher. 50. 50 Stück von der ganzen Welt, die sich darunter stürzen. Und dann nach dem einen Durchgang sind es nochmal 30. Und nach dem letzten Durchgang gibt es 3, die eine Medaille kriegen. Er ist Vierter geworden. Er ist der Viertbeste von der ganzen Welt am Tag X. Sag ich mal, es waren einfach 3 besser. Es waren einfach 3 besser. Reden Sie mir nicht irgendwas von Killerinstinkt oder irgendwas. Es waren 3 besser. Man muss auch mal ehrlich sein und mal fair bleiben. Es waren einfach 3 besser. Man kann doch nicht hier ein Rezept aufstellen und sagen, jetzt machen wir hier einen Olympiasieger. Wir haben alles gegeben, er hat alles gegeben. An dem Tag waren 3 besser. Na gut, das ist natürlich eine unbefriedigende Erklärung für einen Journalisten, aber man muss es mal probieren. Und von dem her ist es die einzige Möglichkeit, wieder authentisch zu bleiben. Und wie gesagt, es ist eine tolle Truppe zusammengewachsen, hier das Betreuerverhältnis und das Athletenverhältnis. Und wir haben an das geglaubt und sind dann einfach Richtung Mannschaft gegangen und haben unser Ding gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch rausgegangen und habe ganz genau gewusst, das könnte jetzt auch eine Kreuzung sein. Wenn wir hier keine einzige Medaille machen, dann ist die ganze tolle Entwicklung weg und dann fangen vielleicht die Ersten an, wirklich mal zweifeln und sagen, brauchen wir vielleicht doch einen anderen. Es ist anders gekommen, es wollte so sein, die Mannschaft hat die Goldmedaille geholt, ich hatte Zeit zum Innehalten und einen Monat später kam dann der erste Einzeltitel, der ein bisschen unterging, weil natürlich die Öffentlichkeit schon auf Fußball eingestellt ist im März, aber ich habe den sensationell gefunden, denn die Weltmeisterschaften im Skifliegen zu gewinnen, als Skiflug-Weltmeister geworden und das war auch der Zeitpunkt, als ich einmal das Gefühl hatte, jetzt habe ich einen gewissen inneren Frieden gefunden. Aber es ist gefährlich, Sie haben recht, es ist gefährlich, weil hat man das erreicht, kommt das Nächste. Aber ich hatte das Gefühl, sollte ich jetzt morgen rausgeschmissen werden oder von selber gehen, dann kann ich sagen, es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt, dieses Abenteuer einzugehen. Ich stehe nicht mit leeren Händen da, die Entwicklung ist wunderbar. Es geht ja nicht um mich, aber ich repräsentiere dann diesen Verband. Aber ich kann sagen, es hat sich gelohnt, wir sind viele Schritte weitergekommen und als in meiner jetzigen Funktion ist man ja eigentlich, das ist das, unter dem leide ich teilweise, ist man gar nicht mehr so Trainer. Ich bin engagiert worden, weil ich ordentlicher Trainer bin. Ich denke es mal so, weil ich Leuten in 1-1-Situation das Skispringen beibringen kann. Jetzt bin ich mehr so Teammanager. Ich bin mehr so Organisator, Reiseleiter, Vermittler, was noch alles, Psychologe so und so. Aber es gibt einfach viele administrative und organisatorische Aufgaben. Und ich habe mir versucht, diesen Kontakt zum Athleten zu bewahren, weil ohne den ist es nicht mehr das, was ich gemacht habe. Und ich muss es auch, ich merke es jetzt, wenn das noch weggeht, das ist nichts. Ich muss unbedingt auch immer wieder diesen Kontakt halten, sonst macht mir die Arbeit keinen Spaß. Und die Frage, wie es jetzt weitergeht, ist wirklich berechtigt. Und ich bin auch eigentlich kein Freund von Ergebniszielen. Das muss ich mal ganz klar sagen. Also wir tun die Sportler immer anweisen, auch nicht die Liste anschauen und sagen, ich möchte Dritter werden oder ich möchte Erster werden, sondern du musst irgendwie versuchen, bei dem zu bleiben, was macht dich dazu, dass du vielleicht einmal Erster werden kannst. Die Platzierung machen auch die anderen. Du musst selber deine Leistung bringen und dich an dem orientieren, was du kannst, was du gelernt hast. Und dann kommt manchmal ein Vierter raus, den muss man sich abholen oder vielleicht noch weniger. Und vielleicht kommt mal ein Erster raus. Und manchmal ist man halt ein Punkt vorne, manchmal ist ein Punkt hinten. Ich bin eigentlich kein Freund von Ergebniszielen, nach dem Motto, wir wollen das und das gewinnen. Aber ich hatte damals das Gefühl, es braucht so eine Vision irgendwo für das gesamte Trainerteam. Was wollen wir schaffen? Was wollen wir in Zukunft schaffen? Aber wie gesagt, gut zu werden ist nicht schwer, gut zu bleiben dagegen sehr. Es wird sicher eine interessante Herausforderung. Aber ich glaube, man muss demütig rangehen und sagen, passt auf, wenn es ist ein Riesenerfolg, wenn man weiß, dass die deutsche Skisprung-Nationalmannschaft den Nationencup erst einmal in der Geschichte gewonnen hat, dann wäre es auch ein Riesenerfolg, einfach einmal ein System zu schaffen, dass man stabil in den ersten drei bleibt. Und wenn das an den anderen nicht genügt, dann kann ich auch nichts dafür. Ich sehe es so. Es wäre schon ein Riesenziel.
Was mir an Werner Schuster auffällt, ist, dass er immer wieder auch davon spricht, wie nah das Aus für einen Trainer sein kann. Funktioniert etwas nicht, kann er gehen. In der Rolle eines Cheftrainers lebt man offenbar mit der Keule über seinem Kopf, dass der Verband oder wer auch immer sagt, danke, das war's. Aus seiner Sicht braucht's Leidenschaft, die auch Leiden schafft.
Es braucht schon eine gewisse Frustrationstoleranz. Man muss auch mit einer gewissen Toleranz ausgestattet sein, dass hier auch mal Schlaglöcher auf dem Weg sind. Und das muss jeder für sich abwägen, was er irgendwo eingehen will und was er aushalten will. Ob er in der gesicherten Spur immer auf der gleichen Schanze runterfährt oder ob er mal eine andere Schanze nimmt und vielleicht auch mal in Turbulenzen kommt. Ich hatte auch nie das Lebensziel, Nationaltrainer zu werden. Und ich habe einfach nur gemacht. Was mir geblieben ist, ist aus meiner Geschichte raus, mit der Grundausbildung von meinem Vater und dann in Stams, eine wichtige Bezugsperson, den Alois Lippburger, der leider verstorben ist, der einfach mir gelehrt hat, was es heißt, das Skispringen mit Leidenschaft zu betreiben, und diese Liebe zur Sportart ist mir geblieben. Und mit der bin ich gegangen, und dann habe ich mir irgendwie, bin ich jetzt hier gelandet, und ich habe es immer mit Leidenschaft gemacht, ich habe es scheinbar ganz gut gemacht und hatte in dieser Familie eine gewisse Anerkennung, aber das Ziel hatte ich nicht. Das Ziel war mir nicht bekannt. Ich bin auch, als ich nach Deutschland ging, hatte ich nicht das Ziel, ich will jetzt die Mannschaft 2015 auf Nummer 1 lassen. Das habe ich mal 2012 formuliert. Aber am Anfang ging es nur darum, ein bisschen besser zu werden und das System zu reformieren. Aber es war der Weg entscheidend. Mich hat der Weg interessiert. Nur das. Der Weg war entscheidend. Und wahrscheinlich habe ich es auch nur deswegen durchgestanden, auch wenn es ein bisschen einen negativen Touch hat, Naivität. Aber ich meine Naivität im Sinne von einer gewissen Unvoreingenommenheit oder Unbeflecktheit, dass ich eigentlich mir nicht alles ausgemalt habe, was hier kommen könnte, im Positiven wie im Negativen. Ich habe es gemacht einfach. Ich habe es einfach gemacht. Ich habe einfach versucht, mich aufs Wesentliche zu reduzieren und zu konzentrieren, was ist einfach notwendig, um hier das Ganze erfolgreich zu bewältigen. Und ich war in manchen Dingen naiv. Diese Naivität habe ich teilweise jetzt verloren. Sagt mir manchmal auch meine Frau, wenn ich irgendwo wegfahre, es kommen immer wiederkehrende Situationen. Und wenn ich weiß, ich komme mit einer Mannschaft, vielleicht zwei Leistungsträger fehlen, ich fahre zu dem Springen, dann weiß ich schon, was die Presse für Fragen stellt. Und dann ist meine Unbeschwertheit, ja im Sinne von Unbeschwertheit, meine Unbeschwertheit ist weg. Die war früher größer. Man über die wiederkehrenden Situationen verliert man diese Unbeschwertheit ein wenig. Am Anfang hilft es sicher, wenn man die hat. Wenn man nicht alle Folgen ausmalt bis zum geht nicht mehr, sondern wenn man einfach den Weg, der sagt, er interessiert mich, dann gehe ich den. Ich habe mir nur das oberste Ziel gesetzt, ich bleibe authentisch. Was vielleicht interessant ist, das ist aber eine Rückmeldung, die mir mein Teampsychologe gegeben hat. Er sagt, er nimmt mich wahr in einer gewissen selektiven Authentizität. Dann habe ich gesagt, was heißt denn das? Dann sagt er, im Sinne von situationsangepasster Authentizität. Man spricht halt mit den Medien anders wie mit den Athleten und man spricht mit den Trainerkollegen wieder anders wie vielleicht im familiären Umfeld. Und wenn jetzt ein paar von euch sagen, ja gut, das ist ja verbiegen. Ich verbiege mich. Und ich glaube, da ist ein schmaler Grat. Und ich glaube, dass es nicht ein Zeichen ist von Schwäche, wenn man situationsangepastelt handelt, sondern eher ein Zeichen von Stärke und von Intelligenz. Ich glaube, ihr kennt diese, wenn manche sagen, so bin ich halt, und wenn es einem nicht passt, dann ist mir wurscht. Ich rede so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Das ist auch eine Stärke. Aber das ist wahrscheinlich zu wenig. Zumindest für meinen Job ist es zu wenig. Und die Kunst ist es, authentisch zu handeln, ohne sich selber zu verlieren. Das ist ein schmaler Grat, weiß ich. Aber ich glaube, das ist wichtig. Und das ist kein Zeichen von Schwäche, wenn man ein bisschen empathisch schaut, mit wem habe ich es zu tun, und versucht, seine Interessen, seine Gedanken loszuwerden, aber gleichzeitig ein bisschen einfühlsam, was kann man auch dem Gegenüber zumuten. Und diese selektive Authentizität wahrscheinlich ein wichtiger Punkt auch, um durchs Leben zu gehen. Ich denke mir, dass man auch ein bisschen Mut haben muss, ein bisschen ein Chaos zu haben, im Sinne von sich ständig Ideen zu holen. Man muss sich ständig irgendwie über die Kommunikation auch vielleicht kreativ sein, über Gespräche, über Lesen, über irgendwas schauen, kriegt man Ideen und man muss sie versuchen, ein bisschen zu ordnen. Aber ich denke mir, dass das schon auch eine ganz gute Eigenschaft ist, wenn man die Klappen reinmacht hier, dann nimmt man zu wenig wahr. Man muss immer wach bleiben, wahrnehmen und dann muss man es halt irgendwie noch ein bisschen ordnen. Aber ohne eine gewisse Kreativität wird es nicht gehen, um ständig auch ein bisschen eine Lebensquell zu holen. Ich denke mir, das ist vielleicht auch eine Eigenschaft, die ganz praktisch ist, dass man sich auf das einlässt. Man muss es halt immer wieder mal ein bisschen ordnen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und danke.
Der Cheftrainer der deutschen Skisprung-Nationalmannschaft Werner Schuster war heute Gast in den Ansichten. Sie hörten eine Zusammenfassung seines Vortrags bei den Kleinwalsertaler Dialogen 2015 im Walserhaus in Hirschegg. Tonmeister waren Ingo Hammerer und Franz Karl Fessler. Johannes Schmiedl als Gestalter der Sendung. Dank den Zuhörerinnen und Zuhörern für das geliehene Ohr und das Dabeisein. Wir wünschen eine gute Zeit.
Sie hörten eine Wiederholung der Ansichten mit dem Kleinwalsertaler Werner Schuster vom 5. April 2015. Anlass dafür war seine Ankündigung, mit dem Ende der Saison die Funktion des deutschen Skisprung-Bundestrainers zurückzulegen.
Radio Vorarlberg – Ansichten. Jederzeit anhören und downloaden unter vorarlberg.orf.at.